Dank sei dem Herrn. Das ist unser aller Gebet, unsere Sehnsucht, unser Wunsch, dass durch göttliches Feuer, durch den Geist Gottes, durch das, was in uns geschieht, göttliches Leben und Wesen Jesu Christi offenbar werden könnte. Das unterscheidet Gottes Kindern von Menschenkindern. Nichts anderes. Nicht das Äußere, sondern das Innere. Wenn aus Menschenkinder Gottes Kinder werden, dann muss und wird göttliches Wesen offenbar werden. Lasst uns in diesen Versammlungen wirklich darauf achten, dass auch unsere Gedanken geordnet sind, geordnet in den Schranken des Wortes Gottes. Nur dann werden wir alle mitgehen können und nur so werden wir alle reichen Segen daraus haben. Und man muss einfach darauf aufmerksam machen, wie es in den Tagen Hiobs und zu anderen Zeiten war, wo immer das Volk Gottes sich versammelt, wo Söhne Gottes zusammenkommen, da kann's üblich sein, dass der Feind auch anwesend ist. Als sich die Söhne Gottes versammelten, war plötzlich großes Staunen, dass auch der Bösewicht da war. Und der Herr selber fragt ihn, woher kommst du? Und er sagt, ich habe die Erde durchstreift, bin auf ihr herumgegangen. Und das tut er noch heute. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir unsere Gedanken immer unter die Kontrolle des Geistes Gottes stellen. Soll ich euch etwas sagen, bestimmt nichts Neues, dass der Feind sich des Wortes bedient, um uns lahmzulegen, wie Gott sich des Wortes bedient, um die Lahmen aufzurichten? Wollt ihr ein Beispiel? Ich gebe es euch. Aus dem Wort des Herrn und aus der Praxis. Wenn wir zum Beispiel das Wirken Gottes erleben möchten. Und nehmen wir an, es wird ein bisschen lauter. Dann kann der Feind ins linke Ohr reinflüstern. Gott war nicht in dem Sturm. Gott war nicht in dem Erdbeben. Gott war nicht, Gott war nicht, Gott war nicht. Ihr kennt alle 1. Könige 19. Als Elia dort den Herrn erlebte, und es stimmt, es steht geschrieben, Gott war nicht in dem Sturm. Aber wisst ihr, dass das alles schon von Gott so geführt wurde, um diesen Mann Gottes auf das Endgültige, das dem allem folgen würde, vorzubereiten? Habt ihr das gewusst? Habt ihr das gewusst? Seht ihr, so kann der Feind tatsächlich kommen. Der flüstert ja nicht ins rechte Ohr, der flüstert ins linke. Und schon ist Volk Gottes lahmgelegt. Die Schwingen breiten sich nicht aus. Man kommt nicht vom Boden herab oder vom Boden weg. Und der Feind hat wie immer Gottes Wort auf den Kopf gestellt. Wie kam er zum Herrn? Mit dem, es steht geschrieben. Wie kommt er zu dir? Wie kommt er zu mir? Mit dem, es steht geschrieben. Nur, und darauf müssen wir achten, wenn der Feind das Wort nutzt, dann will er uns stürzen. wie beim Herrn. Dann will er uns irgendwie reinlegen. Sprich, dass diese Steine Brot werden. Nach 40 Tagen hat jeder Hunger. Und weil der Herr Hunger hatte, ja, sprich, Brot war ja am Platze. Es war notwendig. Und der Feind bediente sich des Wortes. Aber um zu prüfen, um zu versuchen, um reinzulegen, um lahm zu legen, um aufzuhalten. Lasst uns in diesen Tagen wirklich darauf achten, dass auch unser Denken Gott ehrt. Ihr wisst ja, es steht geschrieben wohl in Markus 12, Vers 30, wenn ich es recht im Gedächtnis habe, du sollst Gott deinen Herrn lieben, von ganzem Herzen. Und ich lese es lieber, ich lese diesen Text aus Markus Kapitel 12. Markus Kapitel 12 von Vers 30 oder nur Vers 30. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit aller deiner Kraft. Es kann uns passieren, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben und auch mit aller Kraft und dass wir versäumen, ihn mit unserem Denken zu lieben. Auch unser Denken muss in die Schranken des Wortes Gottes eingeordnet werden. Nur so wird es dem Herrn gelingen, uns das zu schenken, was wir benötigen. Zu der Bemerkung des Textes aus 1. Könige, dem 19. Kapitel, lasst mich hier ganz kurz lesen, damit Klarheit darüber besteht, dass es der Herr war, der an Elia vorüberzog, und dass es der Herr war, der das alles, was da geschah, geschehen ließ und vorbereitet hat, um dann in dem sanften Säuseln den Höhepunkt dieser Erlebnisse dem Propheten zu schenken. 1. Könige 19 von Vers 11. Da erwiderte er, gehe hinaus und tritt auf dem Berge vor den Herrn hin. Und siehe, der Herr zog an ihm vorüber. Und dann wird aufgezählt, was alles geschah. Das, was geschah, hat in diesem Gottesmann die Vorbereitung, die Zubereitung, die Erwartung, die Ehrfurcht, alles das, was dieser Mann benötigte, um das Endgültige mit Gott zu erleben, haben die Dinge, die dem vorausgingen, bewirkt. Wir haben noch nicht sagen können, dass wir das Endgültige mit Gott erlebt haben. Aber wir sind dankbar für jede Bewegung, die Gott schenkt. Wir sind Gott dankbar, dass er durch seinen Geist wirkt. Heute werden wir fortfahren mit Belehrung, mit einer Wortbetrachtung. Es geht ja darum, dass wir wissen, wer Jesus ist. Das war damals die Frage und das ist die Frage heute. Und wir möchten dazu Gottes Wort reden lassen. Was Menschen sagen, interessiert uns seitdem nicht mehr, als Gott zu reden begann. In dem Moment, wo wir begriffen haben, dass Gott mit uns redet, haben wir auch gleichzeitig begriffen, dass Menschen uns nichts mehr zu sagen haben. Mit dem Moment, wo Gottes Wort uns durch den Geist verklärt und erleuchtet wird, können wir großzügig auf alle Deutungen verzichten. Denn Gott ist nicht in den Deutungen. Gott ist in seinem Wort. Und wir sind keine Deutung, wir sind ein Produkt des Wortes. Wie Jesus Christus das Fleisch gewordene Wort war. So ist es mit uns. Und diese Tage müssen es bringen. Diese Tage müssen einen Durchbruch im Reiche Gottes bedeuten. Das wird an uns allen liegen, wie wir innerlich mitgehen und teilhaben an dem, was geschieht. Ich lese jetzt aus Psalm 104 zur Einführung in unser Thema über die Herrlichkeit des Herrn. Psalm 104 von Vers 1 bis 4. Lobe den Herrn, meine Seele. O Herr, mein Gott, wie bist du so groß? In Erhabenheit, in Majestät und Pracht bist du gekleidet. Du, der in Licht sich hüllt, wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie ein Zeltdach, der die Balken seines Palastes im Wasser festlegt, der Wolken macht zu seinen Wagen, einherfährt auf den Flügeln des Windes, der Winde zu seinen Boten bestellt und seine Diener zu loderndem Feuer. Soweit dieses Wort. Wir sprechen heute über die Herrlichkeit des Herrn und werden euch zeigen aus der Heiligen Schrift, was eigentlich geschah und weshalb es geschehen musste, nämlich weil Gott uns als Menschen in sein Vorhaben mit einbeziehen wollte und mit einbezogen hat, bis auch wir verklärt vor seinem Angesicht dastehen werden. Evangelium Johannes 17. Evangelium Johannes 17, hier lesen wir von Vers 1. So redete Jesus, dann richtete er seine Augen zum Himmel empor und betete: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Du hast ihm ja Macht über alles Fleisch verliehen, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Darin besteht aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich hier auf der Erde verherrlicht und habe das Werk vollendet, dessen Vollführung du mir aufgetragen hast. Und jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir besaß, ehe die Welt war. Es gibt keinen wahren Gläubigen, der auch nur einer einzigen Bibelstelle ausweichen möchte. Es gibt Menschen, die sich lehrmäßig festgelegt haben, und alles, was nicht ganz in ihre Vorstellung, in ihr Konzept passt, das lassen sie aus. In das Konzept Gottes passt jedes Wort des Alten und des Neuen Testaments. Jeder Ausspruch, alles passt. Und wenn wir uns auch noch hineinfügen lassen, dann werden wir es richtig einordnen können. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit in seinem Glanz, in seinem Licht, in seiner Majestät, in seiner Herrlichkeit gewesen. Wenn hier unser Heiland sagt, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, ich besaß, ehe die Welt gegründet war, dann wissen wir, wie eben schon gesagt, ehe die Welt gegründet war, ist Gott gewesen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lasst mich Lukas 2 lesen und dann werden wir aus dem Alten und Neuen Testament zeigen, was die Herrlichkeit des Herrn ist und in welcher Weise sich Gott schon im Alten Testament offenbart hat. Lukas Kapitel 2, Vers 9. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie gerieten in große Furcht. Wir handeln oder behandeln zunächst den Begriff Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Herrn umgab sie, aber der Herr selbst lag bereits in der Krippe. Er war aus der Herrlichkeit herausgekommen, nahm Knechtsgestalt an, aber die Herrlichkeit erschien trotzdem, weil der Herr der Herrlichkeit Mensch geworden war. Wir werden sehen, wie Gott dann die Zusammenfügung in Christo mit der Menschheit auch ganz sichtbar dargestellt hat. Ich lese aus Johannes 1, Vers 14. Johannes 1, Vers 14. Ich werde mich an den einzelnen Bibelstellen nur kurz aufhalten, weil ich viel lesen möchte. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und nahm Wohnung oder nahm seine Wohnung unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, wie sie dem eingeborenen Sohne vom Vater verliehen wird. Eine mit Gnade und Wahrheit erfüllte. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir rufen heute einige Zeugen auf. Biblische Zeugen des Alten und des Neuen Testaments, die mit Gott wandelten, die die Stimme Gottes gehört haben, die seine Herrlichkeit schauten und die uns ein wahrhaftiges Zeugnis hinterlassen haben. Wir sind nicht auf das angewiesen, was Menschen sagen. Wir wollen hören, was Gott sagt. Es ist ja bestätigt worden, auch in unserer Generation. Wir kommen auch darauf noch zu sprechen. Viele haben mit der Herrlichkeit des Herrn, mit der übernatürlichen Wolke, mit dem Licht nichts anfangen können, weil sie keine Grundlage aus dem Alten und Neuen Testament haben. Und dann kamen die Schriftgelehrten, haben ihnen zunichte gemacht, was ihnen kostbar war, und dann haben sie nicht ein- und nicht ausgewusst. Ich glaube daran, dass Gott sein Volk informiert, belehrt, dass er Klarheit durch Wahrheit schenkt und dass der Heilige Geist uns das, was in diesen Tagen in unserer Generation geschah, von der Schrift her beleuchtet, damit wir auf biblischem Boden stehen, auf dem untrüglichen Fundament des Wortes Gottes. Lesen wir aus 2. Petrus, dem ersten Kapitel, 2. Petrus, Kapitel 1. Hier schreibt der Mann Gottes, der mit auf dem Verklärungsberge war, Folgendes. 2. Petrus 1, von Vers 16 bis 18. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Amen.
Amen.
Wir haben nicht nur gehört, was andere sagten. Wir waren dabei. Wir haben gesehen. Ja, was ist Herrlichkeit? Deine Vorstellung, meine Vorstellung? Nein. Herrlichkeit ist das übernatürliche Licht, in dem Gott wohnt. Ist das klar? Wir werden das noch weiter sehen und aus der Heiligen Schrift betrachten. Wenn ein Stephanus sagt, ich sah den Himmel offen und sah die Herrlichkeit Gottes, dann hat er nicht nur Worte gemacht, dann hat er wahrhaftig etwas gesehen. Und Petrus schreibt hier, wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Lasst uns die Stelle lesen aus Matthäus 17, wo dieser Augenzeugenbericht seinen Ursprung hat. Matthäus, Kapitel 17, die uns allen bekannte Stelle. Hier lesen wir von Vers 5 bis 7. Während er noch redete, überschattete sie plötzlich eine lichte Wolke und die Stimme Und eine Stimme erscholl aus der Wolke, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Höret auf ihn. Ihr könnt weiterlesen, dass die Anwesenden auf ihr Angesicht fielen. Petrus, Johannes und Jakobus waren dabei. Ebenso Moses und Elia. Die Herrlichkeit Gottes ist keine Vorstellung, sondern göttliche Realität. Wie eine irdische Wolke Realität ist, so ist die übernatürliche Wolke göttliche Realität. Und viele haben diese Herrlichkeit Gottes gesehen, haben geschaut, das Licht, soweit es ihnen geoffenbart werden konnte. Einige sahen es als Feuersäule, andere als Wolkensäule, andere als Herrlichkeit, die sie umgab. Gott kann sich offenbaren, wie er will. Und das Schöne ist, er tut es auch. Er fragt keinen Menschen, ob es ihm recht ist. Aber alle, die aus Gott geboren sind, werden sich darüber freuen. Sie werden innerlich mitgehen. Wir lesen aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Hesekiel, dem ersten Kapitel. Hesekiel, Kapitel 1, Vers 26 bis 28. Es sind diesmal lange Verse. Hesekiel, Kapitel 1, 26 bis 28. Oben über dem Himmelsgewölbe aber, das sich über ihren Häuptern befand, da war es anzusehen wie Saphirstein, etwas, das einem Thron glich. Und auf diesem Thron war eine Gestalt zu sehen, die wie ein Mann aussah, oben darauf. Bleiben wir einen Augenblick stehen. Hesekiel schaute in die Herrlichkeit hinein. Er sah den Thron, er sah den, der auf dem Throne saß. Und entschuldigt, wenn wir hier die Bemerkung machen, er sah nicht viele, er sah einen. Den einen, der da spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Welch ein Haus wäre es, das ihr mir bauen könntet, und welches die Stätte meiner Ruhe? Hier saß einer auf dem Thron. Er sah ihn. Ich glaube nicht, dass er Vorstellungen niederschrieb. Ich glaube, dass die Propheten Gottes wahre Propheten gewesen sind, mit der Wahrhaftigkeit Gottes durchdrungen. Sie haben keine Erlebnisse gemacht, sondern sie haben erlebte Wahrheiten niedergeschrieben, damit wir ein gewisses Zeugnis haben würden und biblisch gegründet sein können. Ich lese weiter, Vers 27. Und ich sah etwas wie den Schimmer von Glanzerz, wie das Aussehen von Feuer, das ringsum ein Gehäuse hat, von dem Körperteile an, der wie seine Hüften aussah, nach oben zu und nach dem Körperteile an, oder von dem Körperteile an, der wie seine Hüften aussah, nach unten zu, sah ich es, wie Feuer anzuschauen und strahlendes Licht war rings um ihn her. Amen. Gott ist ein verzehrendes Feuer, aber strahlendes Licht umgab ihn, umgab dieses Feuer. Wir lesen weiter, wie der Bogen aussieht, der am Regentage in den Wolken erscheint. So war das strahlende Licht ringsum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Wir sprechen ja über die Herrlichkeit des Herrn. Da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Was ist es? Worum geht es? Hier steht's: So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich sie erblickte, warf ich mich auf mein Angesicht nieder und hörte die Stimme eines oder dessen, der da redete. Wer erinnert sich an Lukas 2 und an die genauen Zusammenhänge? Hirten waren auf dem Felde des Nachts. Stimmt das? Des Nachts. Und plötzlich erschien die Herrlichkeit des Herrn und umstrahlte sie. Mitten in die Nacht hinein kam das Licht, kam die Herrlichkeit, kam der Glanz über diejenigen, die auf den Trost Israels warteten. Wer hat es gesehen? Wer hat es erlebt? Menschen, von denen Gott wusste, sie werden dankbar dafür sein. Sie werden nichts erklären. Sie werden glauben. Sie werden sich darüber freuen. Es wurde ja große Freude verkündigt, die allem Volk widerfahren sollte. Ich möchte, dass wir das heute aus biblischer Sicht einmal klar und deutlich sehen, wie sich Gott aufgeteilt hat in einen himmlischen und irdischen Bereich, um die Menschheit aus diesem irdischen Bereich herausnehmen zu können und in den göttlichen Bereich hineinzubringen. Alles, was Gott tut, hat Sinn und Zweck, hat einen großen Sinn und einen großen Zweck, der über die Zeit hinausgeht und in die Ewigkeit mündet und andauern wird in alle Ewigkeit. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Der Herr erschien im Licht, in diesem Glanz, in der Majestät. Aber gemäß Lukas 2 war die Herrlichkeit, die von oben herabkam, aber der Herr der Herrlichkeit war bereits Mensch geworden. Und trotzdem war die Herrlichkeit nicht fern. Lasst uns weiterlesen. Hesekiel Kapitel 3, Vers 12. Ich lese mit Absicht einige Stellen, damit wir wissen, dass dem so ist. Hesekiel Kapitel 3, Vers 12. Da hob die Gotteskraft mich empor, und ich vernahm hinter mir ein lautes, gewaltiges Getöse, als die Herrlichkeit des Herrn sich von ihrer Stelle erhob. Er sah es, er erlebte es. Wie viele können sich an das Zeugnis Bruder Brennims erinnern? Im Nordwesten von Tucson, Arizona, USA, als der Sturm vorüberzog und das Gestein aus den Felsen löste und die Brocken in die Täler hinunterfielen und fuhren. Als die Baumspitzen abgehauen wurden, sogar die Felswand abgeschnitten wurde. Natürlich war Gott noch nicht in dem Sturm, aber Gott hat ihn veranlasst, um diesen Mann Gottes in eine Ehrfurchtsstellung zu bringen. Ich glaube, dass Gott das mit uns allen vorhat. Wann hat der Herr mit Bruder Brennan, wann mit den Propheten gesprochen? Wenn er sie in eine Ehrfurchtsstellung vor seinem Angesicht bringen konnte, dass sie willig waren, ihre Schuhe auszuziehen und zu wissen, dass sie heiligen Boden betreten haben, weil sich Gott da selbst offenbart. Wir können bezeugen, der Herr ist und bleibt derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich bin dankbar, dass wir von dem lebendigen Gott in unserer Generation wirklich gehört haben, dass es einen Menschen auf Erden gab, einen wahren Propheten Gottes, den der Herr als Mund gebrauchte, um durch ihn zu reden. Ich lese aus dem gleichen Kapitel, Hesekiel 3, und zwar Vers 22 und 23. Hesekiel 3, Vers 22 und 23. Da kam dort die Hand des Herrn über mich, und er gebot mir: Mache dich auf und gehe in die Talebene hinaus. Dort will ich mit dir reden. Halleluja. Dort will ich mit dir reden. Da machte ich mich auf und ging in die Talebene hinaus. Und siehe, da stand die Herrlichkeit des Herrn, gerade so, wie ich sie am Flusse Kebar geschaut habe oder hatte. Da warf ich mich auf mein Angesicht nieder. Ihr Lieben, ich kann nicht anders, als Gott die Ehre geben, dass er sich in unserer Zeit herabgeneigt hat, auf übernatürliche Weise bezeugt, dass sogar diejenigen, die nicht glauben wollten oder glauben konnten, dass auch sie keine Entschuldigung hätten. Ich habe das Bild heute, ihr kennt's ja alle, aber ich habe es mitgebracht und ich wünschte, ihr alle würdet begreifen, dass dieses dieselbe Herrlichkeit des Herrn, das gleiche Licht, dieselbe Wolke ist, in der sich Gott im ganzen Alten und dann noch im Neuen Testament dem Saulus auf dem Wege nach Damaskus offenbart hat. Ich habe heute das Live-Magazin mitgebracht, wo der Bericht mit der Wolke drinsteht. Ich habe heute das Science-Magazin mitgebracht, wo das Bild mit der Wolke, die am 28. Februar erschien, hier auf der Umschlagseite ist. Gott hat sich in unserer Generation bezeugt. Es waren nicht nur Worte. Es war göttliches Handeln, übernatürliches, göttliches Handeln. Ja, wozu? Zu welchem Zweck? Dass wir in eine Ehrfurchtsstellung vor dem, was Gott zu sagen hatte, gebracht werden. Dass wir nicht abermals deuten oder darin hin und her scharen und sagen, das glauben wir nicht, das nehmen wir an, das nehmen wir nicht an. Seid mir nicht böse, wenn ich das so sage. Menschen, die eine solche Einstellung haben, zu denen kann Gott noch gar nicht reden. Er braucht Menschen, denen es so ergeht, wie es den Propheten ergangen ist. Was taten sie? Sie warfen sich auf ihr Angesicht nieder. Ich erinnere mich an das Erlebnis, das Bruder Branham hatte, als einige Brüder dabei waren und er die Weissagung gab über die Westküste Amerikas. Er rief nur noch aus, Brüder, werft euch hin. Er hat es gerade geschafft auszusprechen und schon war die Herrlichkeit des Herrn, die Gegenwart Gottes da. Wir müssen begreifen, dass wir fortgeschritten sind. Wir sind nicht mehr am Anfang der Endzeit, sondern am Ende. Gott fordert Respekt vor ihm selber, vor seinem Wort, vor allem, was er tut. Er möchte, dass wir glauben, er möchte, dass wir aufnehmen und dass wir gemeinsam vorwärts gehen. Aus der göttlichen Botschaft muss am Ende doch etwas hervorgekommen sein, nämlich ein Volk Gottes, die Gemeinde der Erstgeborenen, die jetzt aus der letzten Runde herausgerufen wird. Und wir dürfen aus Gnaden dazugehören. Wie schön, dass wir Gottes Wort haben. dass wir nachlesen können, ja, das hat Gott ja schon getan, hier, dort und so weiter. Lasst mich von Mose lesen. Er war ja einer der größten Propheten und er gab die Weissagung, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken. 2. Mose 23. 2. Mose 33. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. 2. Mose 33. Hier ist es Vers 18 und, ja, mal sehen, vielleicht einige Verse. 2. Mose 33 von Vers 18. Als Mose nun bat, lass mich deine Herrlichkeit schauen, antwortete der Herr, ich will all meine Schöne vor deinen Augen vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn laut vor dir ausrufen, nämlich, dass ich Gnade erweise, wem ich eben gnädig bin, und Barmherzigkeit dem erzeige, dessen ich mich erbarmen will. Dann fuhr er fort, mein Angesicht kannst du nicht schauen, denn kein Mensch, der mich schaut, bleibt am Leben. Doch der Herr fuhr fort, siehe, es ist ein Platz neben mir, da magst du dich auf den Felsen stellen. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, will ich dich in die Höhlung des Felsens stellen und meine Hand schirmend über dich halten, bis ich vorübergezogen bin. Habe ich dann meine Hand zurückgezogen, so wirst du meine Rückseite schauen, mein Angesicht aber kann nicht geschaut werden. Wie lautet hier die Bitte? Lass mich deine Herrlichkeit schauen. Wir sprechen über die Herrlichkeit des Herrn. Auch Mose sah die Herrlichkeit des Herrn. Der Herr selber war eingehüllt in diesen Glanz, in diese Majestät, in dieses übernatürliche Licht. Mose sah diese Herrlichkeit an sich vorüberziehen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, werte Freunde, alles, was von Gott kommt, ist genauso Realität, wie er selber Realität ist. Diese Erlebnisse sollten uns ermuntern und den Glauben stärken, dass Gott erlebt werden kann. Auf welche Weise auch immer. Wir können nicht in die Rolle eines Mose eintreten. Seine Aufgabe war eine andere. Nicht in die Rolle eines Elia. Auch seine Aufgabe war eine andere. Auch nicht in den Auftrag Bruder Brenhams. Er war ein anderer. Aber wir dürfen den Segen aus dem allem schöpfen, was Gott getan hat. Wir dürfen dem zustimmen. Und wenn wir darüber hören oder lesen, dass der Herr sich übernatürlich offenbart hat, dann jubelt und jauchzet das Herz. Wenn es auf irdische Dinge ankommt, auch in der Verkündigung, dann gibt es eine große Anzahl gewaltiger Evangelisten in den USA, die alle ihren Business gut verstehen. Aber wenn es darum geht, dass Gott einen Menschen gerufen hat, der Tag und Stunde und Jahr ja um die Tageszeit sagen konnte, als es geschah, und auch berichten durfte, was ihm gesagt wurde. Ihr kennt alle den Bericht. Es war dunkel im Raum. Plötzlich ein gewaltiges Licht, das in den Raum hineinleuchtet. Und der erste Gedanke, der ihm kam, war: Hat jemand etwa eine solch gewaltige Taschenlampe, um jetzt hier in den Raum zu leuchten? Und plötzlich schaut er auf, um zu sehen, woher das Licht kam. Es kam von oben und leuchtete in den Raum. Und dann schaute er auf den Boden und sah die Füße dessen, der in diesem Licht wandelte. Und er sprach: Ich wurde aus der Gegenwart Gottes zu dir gesandt. Das ist keine erfundene Sache. Das ist göttliche Realität in unseren Tagen. Und damit ein göttlicher Auftrag, eine göttliche Sendung, eine göttliche Legitimation. Wir brauchten eigentlich gar keine Bestätigung der göttlichen Botschaft. Die ist in großem Maße bestätigt worden. Dennoch warten wir darauf, dass der Herr jedes einzelne Wort wahr macht, als wahr an uns und in uns und durch uns bestätigt. Aber seid ganz aufrichtig. Ist nicht gerade das übernatürliche Wirken Gottes das, was uns angezogen, was uns angesprochen, was uns erstmal hörend gemacht hat? Wir haben begriffen, nicht ein Mensch trat auf, sondern ein Mann von Gott gesandt, mit einer göttlichen Botschaft. Wozu? Um dem Herrn ein Volk zu bereiten, um herauszurufen, um wieder den Unterschied klar zu machen zwischen denen, die Gott dienen, und die nicht dienen. Und ihr wisst dieses Wort, das steht im Malachi 3. Der erste Teil, ganz klar, Vers 1, auf Johannes den Täufer bezogen. Er wird vor dem Herrn einhergehen und ihm den Weg bereiten. Aber dann, wenn es sich langsam auf den zweiten Teil hinbegibt, dann steht: Als die Gottesfürchtigen sich versammelten, wurde ein Gedenkbuch geschrieben. Dann heißt es: Dann sollt ihr wieder den Unterschied sehen zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Dann mündet es ja in die gewaltige Verheißung: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Verwundert es euch, dass der Herr im Sturm an Bruder Brenim vorüberzog? Verwundert es euch, dass der Herr mit der Herrlichkeit herabkam, dass er sich übernatürlich bezeugte immer und immer wieder? Mich nicht. Mich erfreut's. In mir ist darüber und dazu eine Ehrfurcht entstanden. Ich habe das schon mal gesagt. Mich hat vieles beeindruckt, als ich seinerzeit Bruder Brenim sah, hörte und miterlebte, was Gott tat. Aber sein Zeugnis von der direkten Berufung und die göttliche Sendung, die damit zusammenhängt, das hat mich mehr beeindruckt als das Sehen, dass Blinde ihr Augenlicht bekamen. Das war gewaltig. Das war wunderbar. Aber ihr wisst, Gott tut ja nicht nur Wunder und Zeichen, um sie getan zu haben. Was sagte Bruder Brenim? Der Herr schenkt ein Zeichen, um anschließend die Stimme erschallen zu lassen, dass alle, die das Zeichen gesehen haben, aufmerksam wurden, um dann in der rechten Einstellung die Stimme zu hören. Die Stimme Gottes die durch das Wort erschallt. Mose bat, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Und der Herr sprach, ich will all meine Schöne vor deinen Augen vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn laut vor dir ausrufen. Wenn wir glauben, dass Gott sich in seiner Herrlichkeit geoffenbart hat, dann muss zumindest auch sein Name uns bekannt geworden sein. Wenn Bruder Brenim aufgetreten wäre, ohne zu wissen, welches der Name ist, in dem sich Gott im Neuen Testament geoffenbart hat, was wäre dann das Besondere gewesen? Der Herr hat seinen Namen ausgerufen, um hervorzuheben, wie wichtig ihm der Bundesname ist. Wie viele Feinde hat sich Bruder Brenim dadurch gemacht, dass er die Gottheit Jesu Christi hervorgehoben hat, dass er die Taufe auf den Namen Jesu Christi auf den Leuchter stellte. Wie viele gab es, die sagten, wir wissen, dass du ein Mann Gottes bist, aber lass doch diese Dinge, lass doch diese Dinge. Ja, was sollen wir lassen? Was nicht von Gott ist, das können wir lassen. Aber das, was von Gott kommt, darauf haben wir ja gewartet. Und das wollen wir haben. Ich wünschte wirklich, dass man in allen Übersetzungen die hebräischen Namen, besonders die Namen Gottes, gelassen hätte. Denn heute lesen wir, Herr, wer im Griechischen liest, der liest Kyrios oder Theos, und da sind Namen drin, die Gott nie ausgesprochen hat. Es wäre gut gewesen, oder Adonai und so weiter. Es wäre gut gewesen, wenn man die ursprünglichen Namen Gottes gelassen hätte. Ob Elohim, ob Jahwe, auch im Neuen Testament. Wir lesen die griechische Form, Jesus. Die hebräische ist Yahshua. Jahwe, die ersten drei Buchstaben. J-A-H. Jahwe. Jahwe ist Retter. Heute lesen wir Jesus. Besser wär's, wir wüssten, der Jahwe ist Retter. Der Jahwe ist der, den wir als Jesus kennen. Aber auch da hat die Souveränität Gottes für alles gesorgt. Gott hat unsere Unwissenheit und auch die der Übersetzer übersehen. Vielleicht sogar mit Absicht so zugelassen, damit dem Volke Gottes nicht nur durch Lesen, sondern durch Offenbarung des Geistes die ursprünglichen Wahrheiten kundgetan werden. Sonst wüsste es jeder hohe Priester, jeder Schriftgelehrte, alle wüssten es. Und so weiß es nur derjenige, dem Gott es offenbart. Hier wollte Mose die Herrlichkeit des Herrn schauen, er sah sie. Das heißt in Vers 22, wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, will ich dich in die Höhlung des Felsens stellen. Zuerst auf dem Felsen und dann in dem Felsen. Jesaja spricht, aus der Felshöhlung sind wir herausgenommen worden. Jesus, der Fels des Heils. Wir sind aus ihm hervorgegangen. Wir sind in ihn hineingefügt worden. Er in uns und wir in ihm. Dieser Mann war geborgen. Er war geschützt. Ihm konnte nichts passieren. Wenn du und ich, wenn wir durch den Glauben in Christus hineingekommen sind, dann sind wir geborgen. Dann sind wir sicher. Dann kommen wir zur Ruhe in unserem Gott. In dem Felsen des Heils kann dir nichts passieren. Möge Gott Gnade schenken, dass wir hineinkommen. Ich lese weiter aus 2. Mose 34, auch eine uns allen bekannte Stelle, 2. Mose 34. Hier steht von Vers 29, als Mose dann vom Berge Sinai herabstieg, die beiden Gesetzestafeln hatte er in der Hand, als er vom Berge hinabstieg. Da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts infolge seiner Unterredung mit dem Herrn strahlend geworden war. Ihr kennt alle die Geschichte. Mose hat sein Angesicht verhüllen müssen, weil die Herrlichkeit des Herrn einen bleibenden Glanz sogar auf seinem Angesicht zurückgelassen hat und die Israeliten ihn nicht anzuschauen vermochten. Gottes Herrlichkeit kann wieder gestrahlt werden von denen, die einen Blick in seine Herrlichkeit tun dürfen. Ihr werdet jetzt fragen, Bruder Frank, wie steht's um uns? Wie sind wir einzuordnen? Womit sollen wir rechnen? Werden auch wir etwas Sichtbares an Herrlichkeit Gottes schauen? Ja, wir werden die Herrlichkeit Gottes sichtbar schauen. Wahrscheinlich nicht auf Erden, aber dort. Hier glauben wir. Hier glauben wir das, was Gott uns verheißen hat. Und das hat Paulus in den Worten zusammengefasst, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und was in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Aber die Herrlichkeit Gottes ist eine Realität, ist ein Glanz, ist ein Licht, ist majestätisch. Und ich habe euch das hier gesagt und kann es gern noch einmal sagen. Ich habe sie einmal in meinem Leben gesehen, am 1. Januar 1981. Ich habe sie beschrieben, ich habe genau gesagt, was ich gesehen und erlebt habe, als ich mit der weiß gekleideten Schar herrlich hinaufgenommen wurde und ich dann etwas wie eine Pyramide sah, ein wenig zur Mitte hin durchgebogen, nicht viel, man konnte es sehen, aber ein Glanz, auch das habe ich erklärt, ein Glanz, wie man ihn sieht, vergleichbar damit, wenn frischer Schnee fällt und die Sonne auf diesen frischen Schnee mit aller Macht strahlt und ihr schaut über den Schnee, dann scheint es, als funkelt es. Habt ihr schon mal gesehen? So war es. Nur jetzt vermehrt und gewaltiger. Aber so war es, als ob alles lebte. Aber ich konnte genau sehen, wo diese Pyramide endete, war wie Kristall. Aber der Glanz, das Licht, ging durch, blieb nicht da stehen, sondern ging durch und verbreitete sich, wie weit, das konnte ich gar nicht sehen oder beurteilen. In jedem Fall habe ich die Herrlichkeit des Herrn geschaut. Es tat mir wohl. Ich bin Gott dankbar. Ihr wisst ja, wie enttäuscht ich war, als ich dann in meinen Leib zurückkam. Das war eine der größten Enttäuschungen meines Lebens. Aber wahrscheinlich hat der Herr mir als dem Ärmsten seiner Knechte einen Trost geben wollen. Ich habe eben das Wort klein vermieden, mit Absicht vermieden. Es war kein kleiner Trost, es war ein großer Trost, dass ich im Voraus so die Verwandlung und Entrückung miterleben durfte. Und als ich irgendwo sagte, ich weiß, dass ich dabei sein werde, und der Bruder, der mit mir sprach, behauptete, die Entrückung habe schon stattgefunden. Ich sagte, solange ich hier auf Erden bin, hat die Entrückung noch nicht stattgefunden. Und dann wurde der böse und sagte, was denkst du von dir selber? Und das konnte ich ihm schnell beantworten. Und zwar sehr kurz und bündig. Ich denke von mir selber, mit entrückt zu werden. Halleluja. Preise unserem Gott. Das sagen wir nicht aus Überheblichkeit. Das sagen wir, weil Gott es uns verheißen hat. Und weil wir glauben, darum reden wir. Und wir wissen sogar, wovon wir sprechen. Wenn wir von der Wolke, von der Feuersäule, von der Herrlichkeit des Herrn, von seiner Majestät, ihr werdet sehen, wie viele Bibelstellen noch kommen werden. Sei es heute Nachmittag, vielleicht noch kurz, zwei, die wir jetzt lesen können. Ebenfalls aus dem Mose, 2. Mose, Kapitel 40. 2. Mose, Kapitel 40. Hier lesen wir von Vers 34. 2. Mose 40, von Vers 34. Als Mose so das ganze Werk vollendet hatte, verhüllte die Wolke das Offenbarungszelt und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Merkt ihr jetzt den Übergang von der Herrlichkeit des Herrn zur Wolke? Bitte gebt Acht auf jedes Wort, auf jeden Begriff, der in diesen Bibelstellen vorkommt. Es wird sehr wichtig sein in unserer weiteren Betrachtung. Ich lese noch einmal. Als Mose so das ganze Werk vollendet hatte, verhüllte die Wolke das Offenbarungszelt und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung, so dass Mose nicht in das Offenbarungszelt hineingehen konnte, weil die Wolke sich auf dasselbe niedergelassen hatte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Es war sichtbar. Der Glanz, die Majestät war da. Er wagte nicht, hineinzugehen. Ich lese noch weiter. Vers 36. So oft sich nun die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Israeliten auf, während der ganzen Dauer ihrer Wanderungen. Wenn aber die Wolke sich nicht erhob, brachen sie nicht auf bis zu dem Tage, wo sie sich erhob. Denn bei Tage lag die Wolke des Herrn über der Wohnung. Bei Nacht aber war sie mit Feuerschein erfüllt. Merkt ihr? Jetzt schon der Übergang von der Wolken zur Feuersäule. Am Tage eine Wolkensäule, in der Nacht eine Feuersäule. Begreift ihr das? Oh, Gott hat das alles so wunderbar geordnet, so herrlich, so klar niederschreiben lassen, dass selbst ein Tor nicht irren kann. Wie oft hat Bruder Brenim von der Wolken- und Feuersäule gesprochen? Habt ihr ihn sagen hören, von den 7 Farben des Regenbogens, die darin sind? Und dass die Farbe des Feuers am meisten dominierte in dieser Zusammensetzung? Wie oft hat er genau beschrieben, was er gesehen hat? Und war es nur eine Wolke? Hat er es nur als Wolke beschrieben? War diese Wolke mit Feuer durchmengt, dann hat er es auch gesagt. Das haben wir vorher schon hervorgehoben. Gott, der Herr, kann sich offenbaren, wie er will. Er wird keinen danach fragen. Dankbar sind wir, dass er sich geoffenbart hat. Mose hat es damals erleben dürfen. Warum hat der Herr dem Bruder Brenhim sagen lassen, wie Mose zwei Zeichen gegeben wurden, so werden auch dir zwei Zeichen gegeben werden. Werden sie dem ersten nicht glauben, dann werden sie dem zweiten glauben müssen. Mose hatte die Zeichen bekommen, damit Israel glauben sollte, dass Gott ihn zu ihnen gesandt hatte. Ich habe vorhin schon gesagt, viele glauben, dass der Herr Bruder Brenhim gesegnet hat. Wer aber glaubt, dass er ein von Gott angekündigter, ein im Worte verheißener Prophet ist, in dem Moment, wo sie das zugeben müssen, kommt eine Verpflichtung über sie, dass sie glauben müssen, was der Mann Gottes im Namen des Herrn gesagt hat. Und deshalb wehren sie diesen Gedanken ab. Aber eines Tages werden sie der Tatsache begegnen müssen. Es gibt keinen Menschen, auch keinen der größten Prediger, die an dem vorbeikommen werden, was Gott in unserer Zeit getan hat. Die Stunde kommt, in der all die großen Evangelisten, von denen nie ein Mensch etwas gehört hätte, wenn es keinen William Branham gegeben hätte, sie werden einmal dieser göttlichen Tatsache gegenüberstehen. Was habt ihr mit dem getan, was ich euch geschenkt habe? Ihr habt den Mann, den ich sandte mit einer Botschaft, beiseite getan und habt euch in den Mittelpunkt gerückt und habt das Geschäft mit dem Volke Gottes getan und habt ihnen mein Wort nicht verkündigt, habt die Wunden nicht geheilt. Es kommt eine Stunde der göttlichen Abrechnung. Ich meine jetzt nicht jüngstes Gericht. Es kommt ein Tag, an dem der Herr Zeugnis für seine Knechte und Propheten ablegen wird. Vers 38 in 2. Mose 40. Denn bei Tage lag die Wolke des Herrn über der Wohnung, bei Nacht aber war sie mit Feuerschein erfüllt. Dem ganzen Hause Israel sichtbar, während der ganzen Dauer ihrer Wanderzüge. Ist das nicht wunderbar? Nicht nur über dem Propheten, sondern dem ganzen Volke Israel sichtbar. Was steht in der prophetischen Rede oder dem Gebet Zacharias? Er ist oder tritt auf, um den Weg des Heils oder die Erkenntnis des Heils dem Volke Gottes zu bringen. Jesus, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden. Und alle, die aus allen Völkern, Sprachen und Nationen herauskommen und zu Gott finden. Nicht zu einer Lehre, sondern wirklich zum Herrn kommen. Denen wird offenbar werden, was in dieser Zeit geschah. Sie werden Gottes Wort und Gottes Tun bis zum Schluss einordnen können, weil sie sich selbst von Gott einordnen lassen. Ich lese noch aus 4. Mose, dem 20. Kapitel. 4. Mose, Kapitel 20. 4. Mose 20, Vers 6. Hier steht Folgendes geschrieben. 4. Mose 20, Vers 6. Da gingen Mose und Aaron aus der Versammlung weg an den Eingang des Offenbarungszeltes und warfen sich auf ihr Angesicht nieder. Da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn. Was war die Herrlichkeit des Herrn? Diese übernatürliche Wolke, die auch das Volk Israel sah. Und man wusste, der Herr ist gegenwärtig. Der Herr redet. Und alle haben das, was er sagte, respektieren müssen. Wer es nicht tat, war ungehorsam und musste es büßen. Als letzte noch die ganz gewaltige Stelle aus 2. Mose 33, 2. Mose Kapitel 33, Vers 9. 2. Mose 33, Vers 9. Sobald dann Mose in das Zelt getreten war, senkte sich die Wolkensäule herab und nahm ihren Stand am Eingang des Zeltes, solange der Herr mit Mose redete. Wir sprechen über die Herrlichkeit des Herrn. Wir sprechen von der übernatürlichen Wolke, von dem Glanz, von der Majestät. Wir sprechen davon, dass der Herr der Herrlichkeit seine Herrlichkeit abgelegt, zurückgelassen und Mensch geworden ist, in Windeln gewickelt, in eine Krippe gelegt worden. Für mich ist und bleibt das größte Wunder, das wir je wissen oder von dem wir hören können, dass der Herr der Herrlichkeit so an uns gedacht hat, um seine Majestät und Herrlichkeit, seine Unsterblichkeit zurückzulassen und völlig in menschliches Wesen einzugehen, um hier in seinem Fleischesleibe uns, die wir im Fleischesleibe gesündigt hatten, zu erlösen und reell den Preis hier auf dieser Erde zu bezahlen für deine und meine Erlösung. Und ganz am Schluss werden auch wir verherrlicht werden. Wir kommen noch darauf, sind noch viele Bibelstellen. Auch wir werden verherrlicht werden mit ihm und werden ihm gleich sein, so wie er uns gleich geworden ist, so werden wir ihm gleich sein, ohne jeglichen Abstrich. Und da sehen wir das zweite Wunder. Das fällt uns noch schwerer zu glauben als das erste. Dass Gott, der Herr, seine Majestät ablegen und Mensch werden konnte, das nehmen wir noch in uns auf. Aber dass wir erbärmlichen Geschöpfe, armselige Kreaturen, Versager und was wir alles sind, dass wir dann dem Herrn noch gleich sein sollen. Das demütigt uns in den Staub, von dem wir genommen worden sind. Aber wir sind dankbar, denn wir können glauben, dass es geschehen wird. Und Johannes hat's ja gesagt, noch ist nicht offenbar geworden, was wir einst sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Glaubt ihr das alle? Amen. Auch wir werden die Herrlichkeit des Herrn schauen. Glaubt ihr, dass der treue Herr sich in unsere Generation dem Bruder Brenim so geoffenbart hat wie einem Mose? Tausende und abertausende Male ist dieses Licht in die Versammlungen gekommen, als Bruder Brenim mit den Kranken betete. Ihr hört, wie es auf dem Film sagt, jetzt sehe ich, wie das Licht dieser Dame folgt, für die ich gerade gebetet habe. Und er sagt, jetzt sehe ich den Geist Gottes dort, zu der Ecke hin. Er hat's wirklich gesehen. Das glaube ich von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Die Gegenwart Gottes war da. Und auch wir dürfen damit rechnen. Hat nicht der Herr gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. ob es jemandem geschenkt wird, dass er sieht, oder ob andere nichts sehen. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist doch die, ob wir alle glauben. Es gab Menschen, die haben gesehen und andere glaubten ihrem Zeugnis. Ich bin keiner der drei Weisen, die den Stern aufgehen sahen. Aber ich glaube, was sie gesagt haben, dass der Stern in Jakob aufging, wie geweissagt wurde im Alten Testament, und dass sie ihm folgten. Ich war nicht da, als Johannes das Licht oder den Geist Gottes herabkommen sah, aber ich glaube, dass es geschah. Ich glaube dem Zeugnis derer, die Gott dazu bestimmt hatte, niederzuschreiben, was sie gesehen und erlebt haben. Das war der Gedanke, den Johannes in seinem Brief zum Ausdruck brachte. Was wir gesehen, was wir gehört, was wir mit unseren Händen betastet haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch, damit auch ihr glaubt. Das, was Gott getan hat, verkündigen wir euch, damit auch ihr glaubt. Glaubet Gott und ihr werdet seine Herrlichkeit schauen. Halleluja. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und anbeten. Oh, ich möchte schauen, den, der für mich starb, allzeit jubeln, preisen seine Rettertat, möcht auf goldenen Straßen singen hell und klar. Nach dem Streit Herrlichkeit, Freude immer da. Oh, ich möchte schauen, den, der für mich starb, allzeit jubeln, preisen seine Rettertat. Möcht auf goldenen Straßen singen hell und klar. Nach dem Streit Herrlichkeit, Freude immer da. Wie viele glauben, dass die Herrlichkeit schon uns erwartet? Amen. Halleluja! Preise unserem Gott. Wie viele können glauben, dass wir dabei sein werden, wenn der Herr die Seinen holt? Dazu bedarf es, zuck doch nicht mit den Schultern. Was soll das denn? Da sehe ich jemand mit den Schultern zucken. Das darf doch nicht wahr sein. Der sei uns allen gnädig. Niemand soll so machen. Das darf doch bitte nicht wahr sein. Nein, jeder soll sagen Amen und Halleluja, weil wir glauben. Oh, das darf nicht wahr sein. Nein, wahr ist, was Gott gesagt hat. Wir sind nicht das, was die Sünde aus uns gemacht hat. Wir sind das, was Gott aus uns durch Gnade und Rechtfertigung aus uns gemacht hat. Und es steht geschrieben, wir sind nun Gottes Kinder. Halleluja, preis sei Gott. Natürlich, wer auf sich schaut, der kann schon so machen. Ich habe es lange nicht mehr gesehen. Aber das braucht ihr nicht. Glaubt es mir, das braucht ihr nicht. Wisst ihr, wie wir Gott beleidigen durch Unglauben? Wenn wir nicht für wahr annehmen, was er in Christo für uns getan hat, damit fügen wir ihm einen großen Schmerz zu. Und der Herr sagte, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dann werdet ihr in eurer Sünde sterben. Aber da wir glauben, dass er es ist, der ich bin, weil wir glauben, dass er es ist, deshalb sind wir nicht in unsere Sünde gestorben. Unsere Sünde, unsere Strafe, unsere Schuld, unsere Missetaten waren auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Könnt ihr das glauben? Ja, wenn wir geheilt sind, dann sind wir doch gesund. Wenn vorher jemand krank war und er sagt, ich bin geheilt, was erwartet ihr dann? Dass der Betreffende gesund geworden ist. Es steht geschrieben, der Herr sandte sein Wort und machte sie gesund. Amen. In der Speise ist nicht der Tod, in der Speise ist Leben. Die wurde nicht auf dem Felde zusammengesucht von Prophetenschülern, sondern vom Throne Gottes wurde Gottes Wort frisch geoffenbart. Ich sag's nochmal, nicht von Prophetenschülern, die noch was werden wollten, sondern von jemandem, der nichts war, aber den Gott zum Propheten für die Völker bestimmt hatte. Ist das nicht herrlich? Singen wir noch ein paar Chorusse. Seid fröhlich. Es muss nicht immer so laut sein. Es kann auch innig sein. Es kann herzlich sein. Es gibt eine innige, eine tiefe, eine herzliche Freude. Der eine äußert es so und der andere vielleicht ein wenig anders. Wir respektieren alle. Wichtig ist, dass wir Gott durch Glauben ehren, uns bei ihm bedanken für das, was er getan hat. Herr der Herrlichkeit, Gott aller Gnade und allen Trostes, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du Gott Mose, du Gott Elias, du Gott aller Propheten und Apostel, du wahrer, lebendiger Gott, dir sagen wir Dank in dieser Stunde, dass du dich uns zugewandt, mit uns geredet, dich uns geoffenbart hast. Wir danken dir, dass du derselbe bleibst, gestern, heute und in Ewigkeit. Du, o Herr, warst es, der mit seiner Herrlichkeit im Mose im feurigen Busch erschien, später in der Wolke der Herrlichkeit. Du warst es, den Hesekiel sah. Amen. Du warst es, der mit allen Propheten sprach und sich ihnen offenbarte und durch sie redete. Du bist es, der die Herrlichkeit abgelegt hat, um Mensch zu werden, Knechtsgestalt anzunehmen, um uns erlösen zu können. Wir danken dir dafür. Wir preisen deinen heiligen Namen. Und wir wissen, dass wir dich schauen werden in Herrlichkeit. Halleluja! Dir, dem Lamm Gottes, dem König der Könige, dem Herrn der Herren, wir beten dich an und geben dir allein die Ehre. Treuer Heiland, gib uns die rechte Ehrfurcht vor dir, den Respekt vor deinem Wort, vor deinem Reden. O Herr, dass wir jedes Wort beherzigen, gib uns auch die Kraft, es auszuleben und danach zu tun, damit wir Täter des Wortes werden. Segne uns alle, die wir hier sind. Segne alle, die kommen wollten und nicht kommen konnten. Du weißt, wo sie sind, Herr, mit welcher Sehnsucht sie da sind, aber nicht hier sein können. Wir bitten dich, habe du deinen Weg mit uns. Herr, ich möchte dir heute angesichts deines Volkes von Herzen danken für das Vorrecht, das du mir geschenkt hast, seit Anfang an dein übernatürliches Wirken zu sehen, zu hören, mitzuerleben. Mein Herr, du wolltest uns alles segnen und Gnade schenken, dass wir dein Wort tief in uns bewahren, es bewegen, glauben, dass du es bestätigst und verwirklichst. Geliebter Herr, es soll niemand in unserer Mitte übrig bleiben, der noch schwach ist im Glauben. Kein Lahmer, kein Hinkender, wie unter dem Volke Israel im Natürlichen. So möge hier im Geistlichen jeder gesund werden, gestärkt werden, und Kraft deiner Speise gehen. Herr, wir danken dir dafür. Dein geoffenbartes Wort ist frisches Manna, göttliche Speise für unsere Seele, auch für die Wortbetrachtung an diesem Morgen. Danken wir dir von Herzen und bitten dich, sei du mit uns allen aus Gnaden in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.